Musik auf Kassetten, auf CDs, auf Tonbändern digitalisiert sein, ist über 1000 Gigabyte, Briefe von Fans, Briefe an Fans, beschriebene Bierdeckel, Kritzeleien auf Papierfetzen. So ungefähr muss man sich das wohl vorstellen, was er vorgefunden hat, der Musiker Lutz Kerschowski, nachdem er die Aufgabe übernommen hat, Rio Reisers Nachlass zu verwalten. 1988 bei Rio Reisers Konzert in der damaligen DDR, da haben die beiden sich kennengelernt und ab dann hat Lutz Kerschowski sein Leben quasi Rio Reiser gewidmet, mit wenigen Ausnahmen, kann man so sagen, oder, Herr Kerschowski?
Muss ich Ihnen leider gleich zum Anfang
Nur
widersprechen,
zu.
weil wir haben uns 88 kennengelernt, weil ich da mit meiner eigenen Band unterwegs war und das blieb auch noch ein paar Jahre so. Und dann bin ich seit 1990 allerdings parallel immer mit Rio zusammen gewesen und habe in seiner Band gespielt, mehrere Touren gemacht und habe auch die letzten vier Platten mit ihm eingespielt. Und 1996, als er dann unerwartet starb, da ging das eigentlich erst los, dass so eine, na sagen wir mal, eine kleine Welle, mehr will ich jetzt gar nicht sagen. Aber Sie haben das vorhin ganz gut beschrieben.
Diesen Umfang des Nachlasses und die Aufgabe, die da auf Sie so zugekommen ist, meinen Sie?
Genau, den Umfang, der hatte mich nicht so überrascht, weil ich natürlich auch vorher sehr oft bei Rio war und wusste, dass er jeden Zettel und jeden Bierdeckel aufhebt, weil er einfach so ein Sammlerfanatiker war und auch recht gut organisiert und eigentlich auch wusste, was wo liegt. Und weil ich relativ viel wusste und die Familie wusste, dass ich relativ viel wusste, haben sie mich dann gebeten, ob ich mich darum nicht kümmern könnte.
Haben Sie gezögert, zuzusagen?
Am Anfang überhaupt nicht, muss ich sagen, weil ich einfach sehr mochte, weil wir ziemlich eng befreundet waren. Da war das für mich einfach völlig selbstverständlich und ein Freundschaftsdienst. Hätte ich da allerdings gewusst, was alles auf mich zukommt und wie lange sich das hinzieht, hätte ich vielleicht eine Nacht drüber geschlafen.
Warum, Sie sagen, er war ein Archivierer, ein Aufbewahrer, warum war ihm das wichtig, dass sein Werk, dass auch die kleinen Teile seines Werks der Nachwelt erhalten bleiben? Oder ging es ihm da gar nicht drum?
Doch, genau darum ging es mir eigentlich. Und zwar, weil ich selbst Musiker bin, fand ich ihn eigentlich immer zu schubladenmäßig wahrgenommen. Zum einen schon bei Tonsteine Scherben, weil ja da eigentlich im Wesentlichen auch nur Keine Macht für Niemand, Rauchersong und diese Hits von Anfang 70 bekannt waren, sich aber mit den späteren Platten 75, 80 und so weiter nicht wirklich viele beschäftigt haben, würde ich mal sagen. Es hat mir immer ein bisschen leid getan, weil ich das eigentlich fast interessanter fand. Und bei Rio Solo hat er natürlich auch ein bisschen das Pech gehabt, will ich mal sagen, in Anführungszeichen, dass seine Solo-Zeit in die 80er Jahre fiel. Und wenn man da nur an Madonna oder Michael Jackson denkt, weiß man, dass das musikalisch auch nicht so viel mit ihm zu tun hat, ja. Und deshalb fand ich, dass diese öffentliche musikalische Wahrnehmung von ihm nicht übereinstimmt mit dem, was er eigentlich an Breite so drauf hatte.
Was war denn Ihr Gefühl? Was hat gefehlt in der Öffentlichkeit an diesem Rio Reiser-Bild?
Zwei Sachen würde ich vielleicht sagen. Zum einen, die Scherben wurden ja oft als deutsche Stones so bezeichnet, ne? Das greift natürlich ein bisschen kurz, weil sie eigentlich fast das Gegenteil sind. Vielleicht vom Krach und von den E-Gitarren mag das sein, von der Power und so weiter. Aber eigentlich ist Rio ein Theaterkomponist und hat einen ziemlich komplexen harmonischen Background, würde ich mal sagen. Was man auch auf späteren Scherbenplatten durchaus hört, ne? Das zweite ist, die Soundsache, ich fand, dass dieses, sagen wir mal, ein bisschen, dieser ein bisschen grottige Scherben-Sound und dieser ein bisschen zu glatte 80er Jahre Rio-Sound eigentlich zwei Pole sind und er sich eigentlich dazwischen befindet.
Ging Ihnen nicht nur um den Katalog, das Archiv, die Ordnung, sondern es soll auch ein Kompendium, ein umfassendes Rio Reiser Liederbuch erscheinen, aber noch ist es nicht so weit. Warum?
Das Liederbuch ist eigentlich mehr oder weniger nur ein Nebenbei-Produkt. Und mir ging es auch überhaupt nicht um das Archiv. Also ich habe mir überhaupt nicht vorgestellt, dass ich mich da mal so archivarisch reinknie und ich werde das auch nicht ewig machen. Mir ging es darum, dass genau die Songs, die mir fehlen, dass die noch erscheinen. Und nach haben wir das schon gemacht. Wir haben ja ein Label gegründet. Der Bruder von Rio hat ein Label gegründet und ich arbeite ihm zu, würde ich mal sagen. Dazu muss man natürlich auch archivieren und Sachen wiederfinden und so weiter, eine Logistik haben. Aber eigentlich ging es darum, Songs zu veröffentlichen, die die Welt noch hören sollte und bei denen Rio nicht mehr dazu gekommen ist, die zu veröffentlichen, obwohl ich auch teilweise weiß, dass er die sehr gerne veröffentlicht hätte.
Wir hatten das anfangs kurz angerissen, 1988 in der Zeit, als große internationale Stars in der DDR auftreten durften und eben auch große westdeutsche Stars. Da haben Sie mit Ihrer damaligen DDR-Band mit ihm gemeinsam als Vorgruppe gespielt. Was war das für eine Figur, die Sie ja nur als Chiffre, als Lichtgestalt der linken Alternative aus dem Westen kannten für Sie?
Fast interessanter fand ich seinen Gitarristen, muss ich sagen, weil Rio eigentlich im Alltag ein eher unauffälliger Typ war, was auch sehr angenehm war. Aber sein Gitarrist kam rein, Südländer mit einem hellblauen Anzug und einem
Das war noch Lanrue zu der Zeit.
Lanrue, genau, und mit einem Tross von schönen Frauen hinter sich her. Das ist eigentlich so der Popstar, wie man sich vorstellt. Ne? Rio hat dann, wenn man ihm nahe kam, ein unheimliches Charisma gehabt und eine sehr große Intensität.
Wann war denn der Moment, wo es bei Rio bei Ihnen geklickt hat und wo diese Figur interessant wurde? Denn es hat sich ja eine Freundschaft entwickelt, ganz offensichtlich.
Rio war für mich eigentlich schon immer interessant, muss ich sagen. Seit den Solo-Sachen, die Scherben habe ich nur so am Rande wahrgenommen. Das ist war nicht ganz meine Welt. Aber Rios erste Solo-Platte hat mich schon sehr berührt, muss ich sagen. Die fand ich richtig toll. Und wir beide sind zusammengekommen, weil ich parallel zu meiner Band noch so ein Bandprojekt hatte, was ich veröffentlichen wollte, aber was bei Amiga schwierig war, der einzigen Plattenfirma damals in der DDR. Und da hat Rio mich unterstützt und da war ich bei ihm in Friesenhagen 4 Wochen kurz bevor die Grenze geöffnet hat, also 89 im April, 4 Wochen Tag und Nacht sozusagen mit ihm zusammen und da sind wir eigentlich richtig zusammengewachsen.
Ich habe im gerade vergangenen Jahr in seine Biografie gelesen und war von dieser Intensität und dieser Lebenskraft gerade in den frühen Jahren beeindruckt. Und mich würde interessieren, wie hat er die 90er Jahre erlebt, wo diese Figur dann in diesem doch sehr hedonistisch und politisch etwas eingeschlafenen, zusammengewachsenen Deutschland gelebt hat? War er unzufrieden?
In mehrfacher Hinsicht sehr unzufrieden. Na klar, man darf nicht vergessen, dass sich zwar heute fast jeder deutsche Sänger auf Rio bezieht, möchte ich mal so pauschal sagen. Das war vor seinem Tod überhaupt nicht so. Da war er ziemlich abgesagt oder sehr viele haben ihn auch ein bisschen belächelt. Er hatte auch nicht Kontakt zu sehr vielen Musikern und es war doch ganz schön zusammengeschmolzen. Zum einen war da natürlich auch diese politische Seite, die ihn auch immer sehr interessiert hat. Diese Vereinigung und das deutsche Element, würde ich jetzt mal sagen, was ihm auf den Magen geschlagen ist. Zum anderen war er natürlich aber auch enttäuscht, dass ich sage mal ungern Solo-Karriere, weil ich glaube, in den Kategorien hat er gar nicht so unbedingt gedacht, gar nicht so lief, wie er wollte. Und das lag natürlich nicht nur an ihm, sondern es lag natürlich auch dran. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass auch Bab Grönemeyer oder weiß ich nicht wer, die hatten auch alle Mitte der 80er Jahre natürlich ihre große Zeit. Und dann kam natürlich auch ein Einbruch, nachdem sich auch die Friedensbewegung und so weiter ein bisschen verlaufen hatte, gab es für alle eigentlich einen Hänger und für Rio auch. Und dazu kam noch, dass seine Plattenfirma CBS, Family of Music, an einem japanischen Konzern Sony verkauft wurde. Plötzlich entdrehte sich das Personalkarussell. Er hatte mit völlig anderen Leuten zu tun. Das war für ihn immer sehr wichtig, der persönliche Kontakt. Und da war er einfach auch nicht mehr so motiviert, sich da voll reinzuknien. Das hat ihn nicht mehr interessiert. Und er hat dann mehr Filmmusik, Theatermusik und so weiter wieder gemacht.
Das ging dann sehr schnell los nach seinem Tod. Wir sind Helden, Freundeskreis, echt hatte den großen Hit mit Junimond. Ehrt das seine Titel, weil sie als Lieder allgemeingültig sind, als Kunstwerke, oder zeigt das wieder seine Popseite, was Ihnen nicht so gefällt?
Ich finde, die Popseite hat er immer gehabt. Die hat er auch bei den Scherben gehabt, wenn man sich die Scherbenplatten anhört. Und ich finde, auch in dieser sogenannten Solozeit, die ja nicht unbedingt eine Solozeit ist, weil auch sehr viele Leute mitarbeiten daran immer, was man auch nicht vergessen darf, auch in der Zeit hatte er Titel, die in so eine Popkarriere überhaupt gar nicht reinpassen, weil ihm das eigentlich piep egal war. Wenn man sich schon auf der dritten Platte, die 1990 erschienen ist, ein Titel wie Sternchen oder Dahin, der eigentlich eher an Franz Schubert erinnert als an Grönemeyer, Westernhagen, Lindenberg, würde ich mal sagen. Also da war er schon immer ein bisschen anders gestrickt.
Lutz Kerschowski, Filmmusiker, Gitarrist von Rio Reiser und Verwalter des Nachlasses von Rio Reiser, heute zum 60. Geburtstag des Künstlers. Vielen Dank, Herr Kerschowski.
Gerne, danke für die Einladung.